Ein herzliches Willkommen zu Eisberg voraus. Wir wollen uns heute mit dem Thema Trauer, Verlust und der Umgang damit beschäftigen. Es hat eine besondere Bewandtnis, denn in naher Zukunft werden wir bald sehen, dass so Zeiten auf uns zukommen werden, wo es für uns gut ist, den Umgang damit schon zu kennen, schon vorher gelernt zu haben. Dazu mit mir heute im Studio ist wieder der Olaf Ströhr und ich freue mich riesig, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
War ja schon eine ganze Weile, dass wir hier zusammen saßen. Hatte ja auch seinen Grund. Du hattest dich um deine Frau gekümmert, sie lag im Sterben. Und das, was ein ganzes Jahr sozusagen zurückgezogen hat, hattest mit uns keine Aufnahmen gemacht. Umso dankbarer bin ich, dass du gerade zu dem Thema zu uns gekommen bist. Denn gerade Umgang mit Trauer und Verlust ist ja was du ganz intensiv erlebt hast in letzter Zeit. Und ich bin dankbar dafür, dass du uns so ein bisschen daran teilhaben lässt. Denn ich glaube, das, was du erfahren hast, wird auch für uns nochmal ganz entscheidend sein in naher Zukunft. Wie geht man damit wirklich um? Wir wissen, dass wir demnächst in eine Zeit der Trübsal kommen, so sagt es die Bibel. Es wird also eine Zeit sein, die sehr schwierig sein wird für uns. Und was ist diese Zeit der Trübsal? Kann man sich darauf vorbereiten? Was wird da eigentlich auf uns zukommen? Kann ich vielleicht so starten?
Natürlich ist es wichtig, sich vorzubereiten. Aber weil wir selber nicht genau wissen, was kommt. Wir haben so ein bisschen Informationen, die Gott uns gegeben hat, und die sind wichtig, dass wir das uns schon mal vor Augen malen, dass wir wissen, was kommt, um uns darauf einstellen zu können. Aber das Entscheidende an der Vorbereitung ist, die geistige Vorbereitung, mit Gott im Reinen zu sein. Und weil Gott aber weiß, was kommt und was wen irgendwo treffen wird, denke ich, ist es auch wichtig, dass er uns vorbereitet. Und ich glaube, dass viele Dinge, die wir jetzt erleben, Schicksalsschläge, Krankheiten, der Tod oder auch sonst Trauer, uns jetzt schon auch geistlich und praktisch vorbereitet auf die letzte Zeit. Mhm. Weil Gott schon weiß, was kommt, lässt das jetzt schon in Kleinen zu, damit wir auch schon mal wissen, wie man damit umgeht.
Mhm. Und Gott lässt uns ja auch nicht im Unklaren. Also er lässt uns nicht einfach in die Dunkelheit reinlaufen, sondern er weiß, was kommt. Sein Wort ist uns ein Licht, ja. Das prophetische Wort ist uns als Licht gegeben. Und so können wir wissen, zum Beispiel im Buch Daniel 12, ich will mal das einmal zeigen, wenn die Bibel davon spricht, was wir in nächster Zukunft sehen werden, in Daniel 12 und dort Vers 1, du kennst ihn wahrscheinlich auswendig, aber ich lese ihn mal eben vor. Da spricht es von der letzten Zeit. Das heißt, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet.
Ja.
Also hier spricht es von einer Drangsal, die so groß sein wird, wie es sie noch nie gab, also in der ganzen Erdgeschichte.
Ich denke, die letzte Zeit wird heftig sein. Der Kampf wird auf einem Höhepunkt zulaufen. Satan wird viel wirken, Gott wird aber auch mehr wirken. Und die Trübsal wird natürlich von Satan hervorgerufen, weil er stärker wirken wird und von Gott auch mehr Freiraum bekommt zum Wirken. Aber Gott wird auch wirken. Ja? Aber wir müssen uns darauf vorbereiten. Ja? Mhm. Und Gott wird uns dann durchführen durch diese Zeit. Ja? Mhm. Ich denke, wir haben noch einen zweiten Text in Matthäus 24, der auch von dieser Drangsalzeit spricht. Matthäus 24 ist da die Endzeitrede Jesu. Und dann sagt er hier auch in Vers 7, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist erst der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen, von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Hier ist auch von dieser Bedrängnis. Natürlich hatten wir die Bedrängnis auch schon in vergangenen Zeiten, im Mittelalter oder auch die ersten Christen. Ja. Aber ich denke, das wird in der Endzeit nochmal auf uns zukommen.
Mhm. Und wenn es heißt, da kommt auch eine Drangsal oder eine Trübsal auf uns zu und Christus sagt, man wird euch sogar töten und ihr werdet gehasst sein von den Menschen, dann wissen wir schon aus dem prophetischen Wort, am Ende der Zeit wird es genauso aussehen. Also es wird auch eine Zeit geben, in Weit spricht davon, dass es viele Märtyrer geben wird. Ich habe mal ein Zitat aus Selected Messages, Band 3, Seite 397, da heißt es, viele werden ins Gefängnis kommen. Viele aus Städten und Großstädten um ihr Leben fliehen. Und viele werden Märtyrer für Christus sein, weil sie die Wahrheit verteidigen. Also, wenn du zur Wahrheit stehst in den letzten Tagen, dann wirst du verfolgt werden. Also du wirst fliehen aus deinem Heimatland, vielleicht aus deinem Zuhause. Und aus Städten und Großstädten, sagt sie hier. Und wir wissen, es war ja in der Zeit, früher gab es das schon mal. Also ich denke jetzt besonders an die Waldenser. Also da bist du ja auch ein eingefleischter Experte über die Waldenser und die Geschichte der Waldenser. Die haben das ja erlebt. Also wie sie so verfolgt worden sind, sie mussten fliehen. Sie wurden ja, also viele wurden getötet.
Ja. Und trotzdem haben sie immer wieder Wunder erlebt, wie Gott geholfen hat, wie Gott Siege geschenkt hat. Ja. Das heißt, das ist oftmals so, wenn Satan angreift und Gott das zulässt, dann kann Gott Satans Angriffe dazu benutzen, um für sein Werk und seine Ehre und sein Volk noch was Größeres auszumachen. Und ich denke, am Ende wird es auch so sein. Satan wird uns mächtig angreifen, es wird Verfolgung, Trübsal, auch Märtyrer geben. Aber das wird dazu führen, dass Gottes Botschaft noch schneller und noch stärker und noch heftiger in der ganzen Welt verkündigt wird.
Mhm. Haben wir, glaube ich, auch im Frühregen gesehen.
Ja.
Also als Stephanus gesteinigt wurde und die Christen geflohen sind, haben sie diese Botschaft, das Evangelium, in der ganzen Welt verbreitet.
Ja.
Das wird ja im Spätregen, also bei der nochmaligen Ausgießung des Heiligen Geistes, genauso sein.
Ja,
wir werden wieder fliehen müssen und die Botschaft in ganz kurzer Zeit einmal verbreiten. Nun, es ist so, dass wir wissen, viele werden noch sterben. Ein Weit spricht von Märtyrern und wir wissen auch, das war damals auch in der ersten Gemeinde so. Aber, und das finde ich auch interessant, in dem Buch Christus kommt bald, das kennst du, das ist so ein, also beschreibt so ein bisschen die letzten Tage, da lesen wir auf Seite 180, Gott weiß, ob jene, für die gebetet wird, in den kommenden Versuchungen und Prüfungen bestehen werden oder nicht. Er weiß das Ende schon vom Anfang her. Viele werden deshalb zur Ruhe gelegt werden, ehe die Feuerprobe der Trübsalzeit über unsere Welt kommen wird. Also das spricht es hier davon, dass Gott Menschen zur Ruhe legen wird, bevor diese schlimme Zeit kommt. Einfach aus Gnade.
Ja, ja, ja.
Also müssen wir uns darauf einstellen, dass nicht nur viele Menschen sozusagen eines schnellen Todes sterben, weil sie verfolgt werden, umgebracht werden, sondern dass auch Gott bewusst Menschen vorher zur Ruhe legt. Also wir können uns darauf einstellen, wir werden solche und solche Fälle sehen.
Ja. Es ist interessant, dass Astrid, meine Frau, das Zitat auch kannte. Und sie hat öfter gebetet oder auch mir gesagt, ihr Wunsch ist es, dass Gott sie, bevor diese Trübsalzeit losgeht, Gott sie zur Ruhe legt. Ja? Gott hat ihr Gebet erhört. Gott hat sie zur Ruhe gelegt. Wie schnell diese Trübsalzeit kommt, das kann man nicht daraus zurückschließen. Aber ich denke, wir dürfen sicher sein, dass Gott auch da auf unsere Wünsche und Bedürfnisse eingeht. Aber wenn ein Mensch stark genug ist, in der Beziehung zu Jesus, aus sich selbst kann keiner die letzte Zeit durchstehen, aber in der Beziehung zu Jesus diese Zeit zu durchstehen, dann wird Gott ihnen auch in dieser Zeit Kraft geben. Und wenn Gott weiß, dass er es nicht stark genug, dann wird er ihn vorher zur Ruhe legen.
Das ist bemerkenswert. Also gerade das, was du jetzt auch erlebt hast mit deiner Frau, die ja wirklich tief im Glauben stand und von der wir auch wirklich in der Hoffnung vorangehen dürfen und wissen dürfen, wir werden sie wiedersehen. Ja. Das ist ja sozusagen eine schöne Botschaft. Und doch hast du sozusagen, du hast ja ein ganzes Jahr Zeit mit deiner Frau, also sozusagen in diesem Prozess. Also sie hat eine Diagnose bekommen und sie wusste, sie ist schwer krank und es wird aufs Ende zugehen. Und für mich wäre interessant, wie bist du damit umgegangen? Also wie hast du dich vorbereitet? Denn was uns ja in Zukunft blühen wird, ist ja eben genau das. Wir werden Menschen verlieren, die wir sehr lieb haben. Menschen vielleicht aus unserer Familie, aus unserer Gemeinde. Menschen, die wir gut kennen. Kann man sich eigentlich auch so etwas vorbereiten, dass man Menschen verlieren wird?
Praktisch vorbereiten nicht, aber geistig vorbereiten. Ich muss so sagen, Trauer, Verlust zu erleiden, Tod zu erleiden, ist immer schlimm. Und Trauerarbeit ist immer etwas, was schmerzhaft ist und schwierig ist und das kann man nicht abkürzen. Man kann jetzt nicht sagen, ja, okay, ich überspringe das jetzt mal. Ja? Mhm. Man kann sogar sagen, je mehr man liebt, desto größer ist der Schmerz, wenn der andere nicht mehr da ist. Und von daher ist das wirklich eine schwierige Sache. Und man kann auch, ich habe auch vorher schon öfter Trauerseminare durchgeführt. Und da kann man genau darüber sprechen, welche Phasen ablaufen, wenn Verlust da ist und welche Trauer da ist und welche Blockaden es geben kann und was eine Hilfe ist und so weiter. Da kann man gut drüber reden. Mhm. Aber wenn man es selbst erlebt, ist noch was anderes.
Mhm.
Und ich glaube, eine Vorbereitung auf eine schwierigere Phase Trauer für die Zukunft ist, wenn man das selbst schon mal erlebt hat vorher. Deswegen ist diese Zeit jetzt für mich selbst auch ein Lernprozess, zu erfahren, wie fühlt sich das an, was läuft ab, was passiert, mit den Gefühlen, mit mir selbst, mit meinem Glauben zu Gott. Aber ich denke, wenn unser Glaube zu Gott stark ist und wir auch so ein bisschen wissen, was Trauer ist und wie Trauer abläuft, und auch ein bisschen Hilfestellung haben, und Hilfestellungen sind auch, die helfen, die sind ganz gut in der Zeit, dann kann das Trauern leichter sein und auch schneller auch wieder zu einer Normalität kommen. Ja.
Mhm. Würdest du denn sagen, dass so eine Zeit der Trauer wichtig ist, dass man sich die bewusst nehmen soll?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt manche, die das wollen es ablocken, sie wollen sich dem Schmerz nicht stellen und sie versuchen sich in Alkohol, in Drogen, in Arbeit oder in neue Beziehungen oder irgendwas den Schmerz irgendwo zu blockieren. Das funktioniert nicht. Man kann zwar eine Zeit lang irgendwo das verdrängen, aber es wird uns wieder einholen. Und es wird irgendwann uns vollkommen aus der Bahn werfen. Deswegen, es ist unbedingt notwendig, ganz, ganz wichtig, dass wenn man einen Verlust erleidet, wenn man Trauer, dass man bewusst trauert. Dass man sagt, okay, das ist jetzt passiert. Dass man hat starke Gefühle und dass man negative Gefühle, Schmerz und vielleicht Unverständnis und was auch immer, Wut und was auch immer für Gefühle da aufkommen. Aber dass man sich diesen Gefühlen stellt und dass man sagt, ich entscheide mich jetzt intensiv zu trauern. Und ich habe da eine gute Hilfe gehabt. Das ist dieses Buch hier von Mike Tucker. Mit dem Morgen kommt die Freude. Und dieses Buch kam 2020 im Adventverlag Lüneburg raus. Und Mike Tucker ist ein adventistischer Prediger, Pastor und Evangelist in den USA. Auch Fernsehevangelist. Und er hat seine Frau mit 60 Jahren, also als sie 60 Jahre alt war, verloren an Krebs.
Ungefähr wie bei dir.
Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, das ist das Gleiche, was ich erlebt habe. Es gab ein paar Unterschiede, aber 90% war genau identisch. Und er schreibt hier, wie er damit umgegangen ist. Er hat auch vorher viele Trauerseminare gehalten und dann schreibt er, was mit ihm passiert ist während der Diagnose und auch während des Leidens und dann auch, als er gestorben ist und so weiter. Und das hat mir auch sehr gut, sehr viel geholfen. Ja. Und er sagt auch in dem Buch, schreibt er, je intensiver, je schneller und je intensiver wir trauern, direkt nach dem Verlust, desto leichter wird es nachher und desto schneller geht es auch wieder besser. Auf der anderen Seite kann man sagen, es ist bei keinem Menschen, es gibt keinen 0815-Plan oder Schema. Bei jedem ist es anders. Ja, und man kann nicht sagen, so ist das Trauern richtig. Jeder trauert auf seine Art, von der Intensität her, von der Länge her, von dem, wie er damit umgeht, was er damit macht. Aber es gibt ein paar Prinzipien, die wichtig sind. Und ein Prinzip lautet, je intensiver und je schneller ich mich dem Schmerz stelle und der Trauer, desto leichter wird es nachher. Und je mehr ich das ablocke, desto länger wird das und desto schwieriger wird es hinterher und dann geht das Leben aus den Fugen und ich weiß gar nicht, warum und woher.
Mhm. Also sich dieser Trauer zu stellen, damit irgendwie lernen, umzugehen und du sagst, umso intensiver man das macht, umso schneller hat man es sozusagen überwunden auch. Ja. Da wäre natürlich meine nächste Frage, wie sieht denn so eine Trauerarbeit aus? Also was ist das? Was muss ich denn da aktiv tun? Wenn ich sage, ich möchte jetzt intensiv trauern und das möglichst schnell dieses Gefühl oder diese traurige Zeit hinter mir zu haben.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Zum Glück habe ich 2 Tage nach dem Tod von Astrid das Buch bekommen und ich habe gleich dran gelesen, weil ich dachte, und als ich merkte, das ist genau meine Geschichte, die er da schreibt, habe ich das natürlich innerhalb von ein paar Tagen durchgelesen. Ja. Aber er schreibt, und das ist richtig, das habe ich auch selbst erlebt, 4 Dinge muss man tun. Trauern sind 4 Dinge. Nachdenken, schreiben, reden und weinen.
Nachdenken,
schreiben, reden, weinen. Ja. Und zwar, das erste ist Nachdenken. Das heißt, dass man bewusst über den Menschen nachdenkt, den man verloren hat. Und vor allen Dingen auch nachdenkt über die gemeinsame Zeit. Zum Beispiel habe ich da mir bewusst Zeit genommen. Das Gute war ja, mein Arbeitgeber, die Vereinigung, Baden-Württembergische Vereinigung, hat mich ja während der Pflege meiner Frau 9 Monate freigestellt. Ich bin weiter bezahlt worden und konnte meine Frau pflegen. Und auch danach nachdem sie gestorben war. Hat die Vereinigung mir noch so viel Zeit gegeben, wie ich brauchte, bis ich wieder in den Dienst eingestiegen bin. Und ich habe mir Zeit genommen und habe bewusst darüber nachgedacht und auch Bilder angeschaut über den Beginn unserer Freundschaft von Astrid und mir, über die Verlobungszeit, über die Hochzeit, die Hochzeitsreise, die wir gemacht hatten, dann über unseren gemeinsamen Dienst für Gott und dann über die Geburt von unserer Tochter, über unsere Zeit als Familie, die wir hatten, verschiedene Situationen, unsere Urlaube, die wir hatten, dann natürlich dann auch über die Krankheit von Astrid, über die ganze Leidenszeit von ihr, die Zuspitzung gegen Ende, die Erfahrung, die wir gemacht haben, natürlich mit Gott in der Zeit bis zu ihrem Tod hin. Ne? Und darüber nachzudenken, ist einfach wichtig.
Aber ist das nicht auch sehr schmerzhaft, stellen wir das vor?
Genau, richtig. Deswegen, und weil es schmerzhaft ist, machen das viele nicht. Weil sie sagen, denn wenn ich das tue, wird der Schmerz noch größer. Mhm. Und da sie denn das Empfinden haben, mein Schmerz ist schon irgendwo bei 100% angedockt. Und wenn ich jetzt noch mehr Schmerz habe, dann überwältigt mich das. Falls das so ist, kann man ein paar Tage warten, bis der Schmerz so mal ein bisschen von 100% auf 80% ein bisschen abgesunken ist vielleicht. Und dann, aber man sollte so schnell wie möglich das tun. Das ist richtig. Und wenn man das tut, wird der Schmerz größer. Mhm. Aber ich habe mir gesagt, es ist wichtig, diesen stärkeren, größeren Schmerz zu erleben, um die Trauer wirklich, um die Trauerarbeit wirklich, ja, das Trauern zuzulassen, ja, um das nicht abzublocken, nicht zu blockieren. Mhm. Und es war wirklich auch so, dass ich dann auch, dass ich gemerkt habe, das tut gut. Also erstmal ist es schmerzhafter, aber danach merkt man, dass das hat gut getan.
Mhm. Das ist so der Prozess, wo du sagen würdest, dass das Denken, darüber nachdenken, genau. Was war in der Vergangenheit.
Richtig.
Man lässt also gerade gemeinsame Erlebnisse nochmal Revue passieren.
Richtig, genau. Und dazu hat auch zum Beispiel geholfen, dann auch zu überlegen, auch in der Zeit jetzt, wo Astrid so krank war, was ist geschehen und welche Konflikte waren da, oder auch mit meiner Tochter darüber zu sprechen, denn, ne, oder dann auch das alles einfach nochmal Revue passieren zu lassen. Ja. Mhm. Das zweite ist das Schreiben. Da ist es zum Beispiel auch gut, wenn man ein Tagebuch schreibt oder einen Blog schreibt oder sonst Dinge aufschreibt. Ja, ich habe dann auch aufgeschrieben, Artikel geschrieben über oder auch die Erfahrungen, 25 Erfahrungen, die wir gemacht haben in den letzten 9 Monaten des Lebens von Astrid, darüber nachzudenken und es aufschreiben und auch über meine Trauerarbeit Dinge aufzuschreiben. Das Schreiben ist auch gut und wichtig, mhm, und hilfreich.
Mhm. Also so dein Weg, das aufzuschreiben.
Genau. Du sagst auch. Das dritte ist dann das Reden.
Genau, wollte ich gerade fragen, mit wem hast du gesprochen?
Ja, ich denke, das Reden ist ganz wichtig. Der Vorteil bei uns war natürlich, weil ich so bekannt bin und nach Astrids Schicksal von ihrer Ausstrahlung her sehr viel Aufmerksamkeit auf sie gelenkt hat, bin ich natürlich von vielen angesprochen worden. Und es tat mir wirklich gut, darüber zu reden. Sowohl über den Schmerz als auch über die Erfahrung. Sowohl in der Gemeinde, natürlich erstmal mit unserer Familie, mit meiner Tochter, unseren Verwandten, mit meinen Verwandten, aber dann auch in der Gemeinde. Ich habe schon 1,5 Wochen nach der Beerdigung von Astrid, habe ich in der Gemeinde am Nachmittag 1 Stunde angesetzt und habe gesagt, ein Erfahrungsbericht über Astrid. Ja. Und da habe ich das genau, was wir in der Sendung Menschen im Fokus besprochen haben, habe ich in 2,5 Stunden der Gemeinde, und da war die ganze Gemeinde da, Leonberg, ja, und habe ich das in 2,5 Stunden erzählt, die Erfahrung und die Wunder, und natürlich haben die Geschwister ja, weil sie das teilweise ja mit begleitet haben, natürlich ergänzt teilweise und bestätigt oder hier noch ein bisschen, ja, und diese 2,5 Stunden, das war 1,5 Wochen nach Astrids Beerdigung, Entschuldigung, das hat mir gut getan. Ja, die Schwester haben gesagt, wie schaffst du es schon so kurz danach darüber zu reden? Ich habe gesagt, das ist für mich ein Teil meines Trauerprozesses, ja, das mir hilft. Natürlich, es kommen auch Emotionen hoch, das ist ganz klar. Aber weil ich über positive Dinge berichtet habe, ist das auch etwas, was auch, sagen wir mal, einigermaßen im Gleichgewicht war. Was natürlich immer sehr herausfordernd ist. Ich habe mittlerweile schon öfter über diese Erfahrungen gesprochen in verschiedenen Gemeinden oder auch Missionsschulen. Oder ob mit AD, ja, Menschen im Fokus. Wenn natürlich ich zu Menschen rede und ich merke, dass sie emotional berührt sind und vielleicht ihre Tränen abwischen, das tut natürlich auch mich auch wieder emotional das, den Schmerz auch wieder verstärken, aber das ist auch nicht verkehrt. Das darf ruhig auch sein, dass man da dann auch den Schmerz teilt mit den anderen. Ja, und das ist auch wieder etwas, was hilfreich ist. Ja.
Interessant, ich erinnere mich, also wir beide haben ja dieses Interview geführt. Ja. Also ich fand das ziemlich emotional, also mich hat das ziemlich berührt und beeindruckt. Also beides irgendwie gleichzeitig.
Ja, und das vierte ist das Weinen. Ich bin jemand, der meistens so ein bisschen im Rampenlicht steht. Es ist für mich schwierig, öffentlich zu weinen. Aber umso mehr denke ich, ist wichtig, auch zu Hause oder wenn ich alleine bin, zu weinen. Ja, das denke ich. Unsere Gesellschaft versucht immer, das Weinen möglichst abzublocken, in Grenzen zu halten, zu minimieren. Aber ich habe mir gesagt, ich will es bewusst zulassen. Auch gerade in Situationen, ich muss es nicht extra herbeiführen, aber gerade in Situationen, wo ich merke, wo ich dem Schmerz nicht aus dem Weg gegangen bin, dass die Tränen auch heilsam sind. Dass Tränen auch haben eine therapeutische Wirkung. Ja, das ist wirklich so. Wenn man die Tränen unterdrückt, dann unterdrückt man den Schmerz und das tut nicht gut. Man darf auch den tränenfreien Lauf lassen und in besonderen emotionalen Momenten darf man da auch loslassen, innerlich loslassen. Und das tut gut. Ja.
Und da hast du dir auch bewusst die Zeit für genommen? Hast du gesagt, ich gehe jetzt spazieren oder so?
Ja, ich habe jetzt nicht gesagt, jetzt nehme ich meine 10 Minuten Zeit zum Weinen. Das nicht. Mhm. Aber wenn ich mir Zeit genommen habe für die ersten drei Dinge, zum Erinnern, zum Schreiben und zum Reden, während man das tut, kommen Situationen, wo man emotional so überwältigt wird, dass man einfach weint. Mhm. Und dem Moment das einfach auch zuzulassen, das ist, denke ich, auch wichtig und gut.
Also würdest du, wenn wir entweder jetzt mittlerweile das schon sehen oder später, wenn wir mal in diese Phase reinkommen, wo es viel Leid um uns herum gibt, würdest du diese vier Dinge empfehlen? Denken, schreiben, reden, weinen.
Ich habe noch zwei weitere. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Ich habe noch zwei weitere Punkte. Also er hat von diesen vier in dem Buch geschrieben. Ich habe für mich noch zwei weitere, die für mich auch das Trauern mit Trauerbewältigung mit dazugehören. Das ist einmal das Beten, das Gebet und das sechste ist Singen von geistlichen Liedern. Das Beten hat mir sehr viel Kraft gegeben. Dwight Moody hat mal gesagt, bete kurz, intensiv und oft. Und das ist, denke ich, gerade in der Trauerarbeit für mich die ideale Lösung gewesen. Ich habe es nicht geschafft, mich hinzusetzen und 2 Stunden zu beten. Geht nicht, schafft man nicht. Unmöglich. Ja? Man ist so durch den Wind, dass man nicht 2 Stunden lang auf ein Gebet sich konzentrieren kann. Das geht nicht. Aber immer wieder kurz zu beten, intensiv zu beten. Und wenn man intensive Gefühle hat, hat man intensive Gebete. Intensiv zu beten und immer wieder zu beten, das ist, da merkt man, Gott ist da, die Beziehung ist da, Gott hilft, Gott trägt. Und das tut gut. Ja. Und das Singen von geistlichen Liedern, das ist wirklich, also das war für mich ein ganz, ganz großer Schlüssel. Denn Musik, Lieder an sich sprechen das Gefühl an. Und gerade wenn die Gefühle in der Trauerarbeit manchmal schwierig zu kontrollieren sind, können geistliche Lieder die Gefühle sortieren, ein bisschen beeinflussen. Ja? Und sowohl die Musik selbst als auch der Text. Deswegen sollte man auch Lieder, habe ich mir auch Lieder ausgesucht, die eine Melodie haben, die mich aufbaut, als auch ein Text, der mich stärkt. Ja, das waren zum Beispiel Lieder wie Unser wartet ein Land reinster Freud. Ja. Das war übrigens ein Lied, was schon beim Tod meiner Schwiegermutter und beim Tod meines Schwiegervaters eine große Rolle gespielt haben. Ja. Meine Frau und ich haben dieses Lied bei meinem Schwiegervater gesungen, während er eingeschlafen ist. Ja, wir waren dabei. Ja. Und von daher ist dieses Lied, und das war auch für Astrid so ein Lied, was für sie in den letzten Wochen ganz, ganz wichtig war. Ja? Und wenn ich dieses Lied dann gesungen habe, auch bei der Beerdigung, da kann ich die Tränen nicht zurückhalten. Aber dieses Lied, das gibt mir eine Hoffnung. Ja? Mhm. Wenn es dann heißt, es währt nicht mehr lang, bis der Vater uns Drogen vereint. Ja? Und das, wenn man das nicht nur singt, sondern sich auch vorstellt und das sich auch irgendwo dran lässt, das tut gut. Ja? Oder das Lied Sicher in Jesu Armen. Das war für Astrid ihr Lieblingslied in den letzten Wochen. Ja. Mhm. Und das ist auch etwas, was nicht nur für sie, sondern auch für mich dann Hilfe war. Ja. Oder ganz entscheidend war auch das Lied Von guten Mächten wunderbar geborgen. Und wenn ich mir vorgestellt habe, dass Bonhoeffer das Lied gedichtet hat, als er selbst im Gefängnis saß und tiefstes Leid erduldet hat und hinterher als Märtyrer gestorben ist, da kann man sagen, das Lied ist aus der Not, aus dem Leid erwachsen. Ja. Aber schwierig wurde es, als ich zur Strophe 4 gekommen bin. Strophe 4 sagt, die ersten drei Strophen sind so schön, Gott ist da, Gott hilft, Gott trägt und Gott ist bei mir. Und die vierte Strophe sagt, und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, mit Leid gefüllt bis an den höchsten Rand. So nehme ich ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Und als ich dann mal spazieren ging und dieses Lied mir so in den Sinn kam und ich habe es dann schön vor mich hergesungen, übrigens ist es gut, wenn man Lieder auswendig kann.
Das wollte ich gerade fragen, du kannst sie alle auswendig?
Ja, nicht alle, aber ich habe versucht, dann, als ich merkte, wie gut mir sie taten, habe ich dann mich hingesetzt und habe die Lieder mir nochmal ein bisschen durchgelesen, angeprägt, dass ich sie auch, wenn ich im Wald spazieren gehe, dass ich dann auch die auch auswendig singen kann. Ja? Mhm. Aber als ich dann bei diesem Lied mir das dann, ich war mir gar nicht bewusst, was passieren würde. Ich war so schön bei der ersten und zweiten Strophe und wie schön die sind und ich kam zur vierten Strophe. Und ich habe gesungen und ich konnte nicht zu Ende singen. Weil als es hieß, das Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, habe ich gesagt, das ist meine Situation. Ja, der Becher ist bis zum Rand gefüllt. Höher geht's nicht. Und dann sagt er, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern. Habe ich gesagt, das kann ich nicht singen. Das geht nicht. Ja. Und ich habe abgebrochen. Ja. Ich habe gesagt, lieber Gott, hilf mir, dass ich das kann. Aus deiner Hand nehmen, diesen Kelch. Ja. Und beim zweiten Mal konnte ich singen. Ja. Und jetzt kann ich es auch wieder singen, weil, ja, wenn man sich es bewusst macht, ich möchte und ich kann es aus Gottes Hand nehmen, weil ich weiß, das sind, denke ich, zwei ganz wichtige Dinge. Zu wissen, Gott ist gut. Und da sagen die ersten drei Strophen von dem Lied, Gott ist gut. Und zweitens zu wissen, weil Gott gut ist, meint er es auch gut mit mir. Auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich nicht weiß, was und warum. Das muss ich auch nicht verstehen. Das ist nicht so entscheidend, das zu verstehen. Sondern nur zu wissen, Gott ist da. Und ich kann den Kelch aus Gottes Hand nehmen, weil es eine gute und geliebte Hand ist. Mhm. Deswegen kann ich ihn uns dankbar ohne Zittern. Das bedeutet, nicht widerstrebend, nicht anklagend, sondern sagen, lieber Gott, ich nehme ihn. Und ich tränke ihn. Ja. Mhm. Und es wird gut sein. Deswegen solche Lieder, solche geistlichen Lieder, die helfen. Die helfen zu verarbeiten, Gefühle auszudrücken, Gefühle zu verstärken, aber auch wieder Gefühle des Trostes und der Annahme bei Gott zu empfinden.
Ja. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, wie schwer das sein muss, wenn du die ganzen Erinnerungen hast und dann du stehst mitten in diesem Leid.
Ja.
Und willst das gleichzeitig, hast du dieses Lied im Kopf.
Ja, richtig, ja.
Gleichzeitig ist es natürlich auch sehr tröstend, ne, zu wissen, also Gott ist da, richtig. Gott macht nie einen Fehler.
Ja.
Und in deiner Situation ja sehr besonders, weil man wirklich gesehen hat, also wie Gott mit euch war in dieser Zeit.
Ja.
Also wie die letzten Monate vielleicht und auch ganz besonders auch die letzten Wochen von Astrid begleitet hat und wie du da auch Zeuge warst, wie du es ja auch weitergegeben hast in dem besagten Interview. Da sieht man schon deutlich, also es hat sich was geändert, ist was vorgegangen auch in dir.
Ja, ja.
Könntest du, weiß nicht, also wenn ich jetzt fragen würde, dieser Trauerprozess, den du vielleicht bis heute ja auch durchmachst, könntest du so Meilensteine geben? Also könntest du sagen, das war ein wichtiger Schritt für mich und das war ein wichtiger Schritt, dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann, wie läuft man am besten?
Ja, das ist ganz wichtig. Das habe ich vorher theoretisch gekannt, gewusst. Ich habe schon mal Trauerseminare durchgeführt. Und wichtig ist aber, dass man, wenn man drinsteckt, dass man diese Schritte, diese Phasen in der Trauer, diese Meilensteine, dass man sie geht. Natürlich kann man sie auch gehen, ohne dass man sie kennt. Jeder, der trauert, geht diese Schritte durch. Jeder. Und wenn man bei irgendeinem Schritt stecken bleibt, dann geht die Trauerarbeit nicht weiter. Natürlich, es kann verschieden lang sein. Wie gesagt, manche brauchen 1, 2, 3 Jahre für diese 4 Schritte. Aber man muss sie gehen. Wenn man sie kennt, die Schritte, dann ist das eine Hilfe. Wenn man schon weiß, okay, das ist normal, dass ich so bin. Wenn ich so reagiere und wenn das und das in meinem Leben passiert und wenn ich diese Einstellung oder dieses Gefühl habe, das ist normal, das gehört zur Trauerarbeit, dann ist das eine große Hilfe. Denn viele, die trauern, von Gefühlen übermannt und wissen nicht, damit umzugehen. Und denke manchmal, das darf nicht so sein, wissen aber nicht auch, was sie jetzt machen sollen, wie sie es richtig machen sollen. Und dieses nicht wissen und das teilweise, und dann versuchen sie ihre Ängste zu weil sie irgendwie einen Schmerz empfinden, aber denken, ja, jetzt ist das schon ein halbes Jahr her und jetzt müsste das irgendwann mal zu Ende sein. Hm. Und fangen dann an, diesen Schmerz abzublocken und blockieren damit ihre Trauerarbeit und eigentlich ihr ganzes weiteres Leben. Das ist schwierig, problematisch. Deswegen sollte man diese vier Merksteine, Meilensteine kennen. Der erste Stein ist, glaube, dass es wirklich passiert ist. Das klingt einfach, ist aber erstmal, wenn du in der Situation drin bist, es ist einfach so, dass du es nicht glaubst. Manche Leute reagieren damit, dass sie sagen, das kann nicht sein, das darf nicht sein, das muss ein Fehler sein, da muss eine Verwechslung passiert sein. Als wir die Diagnose bekommen haben, am 27. April 2022, die Ärztin sagte, Krebs im Endstadium, noch wenige Wochen, zwischen 2 Wochen und 6 Monaten zu leben, habe ich meine erste Reaktion, mein erster Gedanke war, das kann nicht sein. Es muss was falsch sein. Irgendwas muss falsch sein. Ich weiß nicht was, aber irgendwas. Hat die Ärztin vielleicht ein falsches CT verwechselt oder, mhm. oder aber weil es Astrid schon vorher schon relativ schlecht ging und wir schon wussten, irgendwas stimmt nicht, aber wir wussten nicht, was das war, war das natürlich erstmal ein Schock. Ja. Aber die erste Reaktion war wirklich. Aber dann zu sagen, okay, es ist so. Wir müssen es annehmen. Ja. Ähnlich war es, als Astrid dann gestorben ist. Wenn ich morgens aufgewacht bin, dann muss ich in mein Bett neben mir schauen, um mich zu gewissern, dass sie wirklich nicht mehr da ist. Und irgendwann hat man das Gefühl, vielleicht wachst du auf aus dem Traum, und dann ist es wieder normal wie früher. Mhm. Das sind alles so Gedanken und so innere Impulse, dass man sagt, das ist nicht wahr, das ist nicht Realität. Mhm. Ja, aber sich der Realität zu stellen, dann zu sagen, doch, es ist so. Ja, und das ist wichtig.
Ich stelle mir das sehr, sehr, sehr schwierig vor, wenn ich mir vorstelle, ich wache morgens auf und meine Frau ist nicht neben mir und ich weiß, das ist jetzt auch die Realität, also genau. Sie ist nicht mehr da. Ich kann mir das Gefühl gar nicht vorstellen. Richtig. Also das muss ja unendlich schmerzhaft sein. Genau, richtig. Wie bessert sich das?
Ja, richtig. Ja, es ist so, weil es so schmerzhaft ist, gibt es manche, die in dieser Blockadehaltung bleiben. Und das geht sogar manchmal bis dahin, dass sie dann das Zimmer ihres verstorbenen Kindes nach 10 Jahren immer noch nicht verändert haben. Dass sie es genau noch so machen, wie es war, weil sie die Realität nicht akzeptieren wollen. Ja, das ist ein Teil dessen. Es gibt noch mehrere, also auch in der zweiten und dritten Phase hängt es auch damit zusammen, wenn man das Zimmer nicht verändert. Aber das hängt ja schon damit zusammen, dass man das eigentlich nicht akzeptiert. Aber es ist schmerzhaft, wenn man es bewusst sich sagt. Und zwar, es ist so, man muss sich manche Dinge auch bewusst sagen. Und immer wieder bewusst sagen. Ja, das habe ich mir gesagt, nein, es ist so. Ich weiß, es ist kein Traum. Ich weiß, und ich sehe, sie ist nicht mehr da. Ich stelle mich dem. Und dann ist es so, je öfter man sich dem stellt und das auch bewusst glaubt, dass es passiert ist und dass es so ist, dass es jetzt die Dinge anders sind, dann wird es mit der Zeit ein bisschen leichter. Mhm. Wie schnell das ist, bei jedem wieder verschieden. Bei mir war das, diese Annahme der Realität war relativ schnell. Und der Vorteil war aber auch bei mir, dass weil Astrid schon so lange krank war, ich eigentlich schon ab November, wo es klar war, dass sie sterben würde, es waren noch 7 Wochen bis zu ihrem Tod, ich mich damit schon auseinandergesetzt habe, dass sie sterben wird. Ja. Und 7 Wochen lang immer schon zu wissen und zu erwarten, irgendwann wird sie jetzt demnächst sterben. Und wenn sie dann wirklich gestorben ist, dann ist der Tod nicht etwas, was einen überfällt. Wenn der Tod plötzlich kommt, ist das schwerer zu akzeptieren. Wenn jemand Autounfall stirbt, ja, und du hast ihn gerade eben noch kerngesund gesehen und 5 Minuten später ist er tot, dann zu akzeptieren, das ist viel, viel schwerer. Aber weil es bei mir schon sichtbar war, Astrid immer schwächer wurde, ja, und am Ende der Tod eine Erlösung war, war dann in dem Moment, wo sie gestorben ist, der Tod eine Realität, die sogar in einem gewissen Sinn willkommen war, eine Erleichterung war. Für sie, eine Erlösung von ihrem Leiden, für sie war der nächste Moment, was wir wussten, was ich weiß, die wir Jesus sehen, wenn er wiederkommt. Für mich eine Erleichterung, dass die intensive Pflege vorbei ist. Das sind alles Dinge, die auch dem Tod eine gewisse positive Seite gegeben haben. Und dadurch war es für mich leichter, die Realität zu akzeptieren. Mhm. Aber es ist wichtig, das zu tun. Wenn man das nicht tut, bleibt man stecken.
Wenn ich jetzt fragen würde nach so einem Zeitraum ungefähr, also wie lange hat das bei dir jetzt persönlich gedauert, bis du, also von der Diagnose, bis du gesagt hast, okay, ich muss mich damit abfinden, so wird es sein?
Also bei der Diagnose, also ich sage zwei Zeitpunkte, wo das jeweils immer aufgetreten ist. Das erste Mal, eigentlich drei Zeitpunkte. Das erste Mal war es bei der Diagnose. Bis zur Akzeptanz, ja, ich denke, bei mir waren es so 1-2 Tage ungefähr. Ja? Mhm. Und zwar, warum? Weil als die Diagnose da war, das zu akzeptieren erstmal, das ist so, dann war bei mir relativ schnell die Frage, die Ärzte hatten gesagt, keine Therapie mehr, keine Therapie angeboten, gehen Sie nach Hause, palliativ, bereiten Sie auf den Tod vor und so weiter. Ja? Aber die Frage war bei mir dann, welche Möglichkeiten gibt es in der Naturheilmedizin? Was kann man tun? Und als wir dann überlegt haben, auch mit unserer Tochter zusammen, die sich da sehr gut auskennt, was tun wir? Was können wir noch tun? Und wir dann einen Weg gesehen haben und der auch ein Vierteljahr lang geholfen hat, dass es tatsächlich aufwärts ging mit ihr. Vierteljahr ist der Krebs weniger geworden und sie hat ihr Gewicht zugelegt, es ging ihr besser. Da war natürlich das sofort wieder weg. Ja? Aber das heißt, in dem Moment, wo wieder ein bisschen Hoffnung ist, war dieser Trauer um diese Diagnose war verblasst. Natürlich war immer noch, dass sie jetzt todkrank ist. Der Damoklesschwert war immer noch über unserem Haupt. Ja? Aber trotzdem war wieder Hoffnung da. Ja? Aber ganz am Anfang, ich meine, nachdem die Diagnose da war, bis wir den Weg gesehen haben, den sie gehen konnte, hat auch eine Woche gedauert, bis man sich überlegt hat, was gibt es und was. Ja? Aber so 2 Tage hat es ungefähr gedauert, schätze ich, bei mir, bis ich das akzeptiert habe. Ja? Das Zweite ist dann, als es im November klar wurde, sie wird nicht gesund, sondern sie würde sterben. Da war das auch wieder zu akzeptieren. Das war bei mir relativ schnell, weil ihr Abbau relativ langsam ging. Und ich habe immer schon überlegt, könnte es sein, dass sie vielleicht doch stirbt. Und dieses, das heißt, es war nicht mit einem Schlag, jetzt wird es klar, sondern es war ungefähr so innerhalb von 2 Wochen, schätze ich, wo man sagen konnte, okay, es deutet sich an, dass sie sterben würde, bis es, wenn Gott kein Wunder mehr tut, dann stirbt sie jetzt. Ja? In diesen 2 Wochen habe ich Zeit gehabt, das zu realisieren und auch anzunehmen. Ja? Und bei ihrem Tod war es das dritte Mal. Und da, denke ich, war das ganz schnell so, nach ein paar Minuten schon. Nur das kam immer wieder mal ab und zu zurück. Morgens nach Aufwachen, ja, das Bett ist wieder leer, wieder zu vergewissern. Also so leichte Anflüge, ist das wirklich wahr? Ja? Mhm. Aber das waren nur noch leichte Anflüge, ja, die dann innerhalb von ein paar Tagen dann auch weg waren. Ja.
Okay. Wenn ich weiß nicht, ob ich das fragen darf, war das für dich schneller und leichter, das zu akzeptieren oder für Astrid, die Diagnose und solche Sachen? Oder war dir das gleich?
Ich denke, es war für mich erstmal leichter, weil erst die Diagnose kam. Weil für sie heißt es für mich, für sich selbst, ein Todesurteil. Erstmal. Ja. Wir haben natürlich noch eine Krankensalbe gemacht und wir haben auch noch die Hoffnung gemacht, Gott kann auch noch eingreifen, Gott kann Wunder tun, alles Mögliche. Ja? Man hat ja noch immer irgendwelche Hoffnungsstrohhalme. Ne? Aber Gott hat bei ihr was Schönes gemacht, weil er wusste, es würde sie vollkommen umhauen. Ja, als die Diagnose kam, haben wir natürlich erstmal zusammen uns 2 Stunden ja, zusammengesessen und geweint und uns irgendwo getröstet. Aber dann hat ihre Bettnachbarin, als ich dann nach Hause gehen musste am Abend, sie getröstet im Krankenhaus. Und dann hat Astrid von ihrer Hoffnung gesprochen, wenn sie jetzt sterben würde. Ja, es war ihr Todesurteil, ja. Ne? Und dann haben sie so 3-4 Stunden, haben sie mit ihrer Bettnachbarin, hat sie über die Hoffnung gesprochen. Ja? Und die war so offen dafür und so wissbegierig. Und das war für Astrid wirklich eine Wohltat, in diesem Moment der größten Trauer von ihrer Hoffnung reden zu können. Und das wirklich von Herzen reden zu können. Ja? Und da hat Gott ihr wirklich ein wunderbares Ventil gegeben hier, kann man sagen. Ja? Eine Hilfe gegeben, um das anzunehmen.
Ja. Das ist so ein bisschen, wie du auch gesagt hast. Das eine ist das darüber nachdenken, das andere ist darüber zu reden.
Ja.
Du hast ja so diese 4 plus 2
Richtig,
Schritte, genau. Uns gerade genannt. Richtig. Und die sehen wir wahrscheinlich dann auch so auch in Astrids Leben.
Ja, ja, ja. Mhm. Ja, natürlich, sie musste auch die Trauerarbeit bewältigen, ja, mit ihrer Krankheit, mit diesem Todeskrankheit umzugehen. Und als dann nachher das im November klar war, dass sie sterben würde, da war sie relativ schnell auch dabei, das anzunehmen. Dass sie sterben würde, war für sie keine große Frage und auch nichts, was sie irgendwo umgehauen hätte oder irgendwie, was sie unsicher gemacht hätte. Ja. Sie hatte so einen festen Glauben gehabt, dass es für sie klar war, wenn ich sterbe, ist das für mich ein Gewinn. Ja, denn im nächsten Moment sehe ich Jesus. Ja. Und ihre Sorge war nur, wie wird das Leben ohne mich weitergehen? Wie wird Olaf zurechtkommen? Wie wird die Rahel zurechtkommen? Ja, sie hat für andere gedacht. Ne? Und das war so ihr Leben. Ja.
Das, genau, da nochmal den Verweis auf diesen Menschen im Fokus sind.
Richtig.
Ja. Ich kann aber festhalten, also der erste Meilenstein, das ist sozusagen dieses Glauben daran, sich damit abzufinden, sozusagen, dass das jetzt so ist. Das wäre der erste Meilenstein, sagst du. Und du sprachst aber von derer sind es vier.
Ja, genau. Der zweite Meilenstein, sei bereit, den Schmerz zu fühlen. Das habe ich eben schon mal angedeutet, wenn es um diese vier Punkte der Trauerarbeit geht: Nachdenken, Schreiben, Reden und Weinen. Wenn ich akzeptiert habe, dass es so ist, dann ist der Schmerz. Und blockiere nicht den Schmerz. Das heißt, lass es zu und geh sogar in Situationen hinein, wo du weißt, der Schmerz wird stärker. Mach das bewusst.
Was ist das zum Beispiel?
Ja, dass man sich bewusst zum Beispiel, ich habe mir, wie gesagt, ein Fotobuch genommen, Fotoalbum und habe mir Bilder angeguckt von unserer Hochzeit oder von unserer Verlobungszeit oder auf unserer Zeit auf der Marine, wo wir gemeinsam zusammen waren. Ja. Das hat den Schmerz verstärkt, aber ich habe es getan. Und nachdem ich das getan habe, hat mir es gut getan. Ja. Der Schmerz war ein bisschen weniger. Ein bisschen. Vielleicht war er von 80% auf 79, auf 78%. Ja? Aber es war ein bisschen weniger. Und jedes Mal, wenn man sich bewusst wieder irgendwo hineingibt, ja, oder sich nochmal die Bilder oder das Video anzugucken von der Trauerfeier, ja, oder nochmal, oder sich zu beschäftigen mit den Wundern. Ja? Man muss sich nicht nur mit den negativen, sondern auch mit den positiven Dingen beschäftigen. Ja? Eine Sache zum Beispiel, Astrid hatte dann gesagt, ich sollte unbedingt 2 Wochen, wir haben Bekannte, die haben uns angeboten, dass ich kostenlos Urlaub machen kann an der Ostsee. Ich sollte dorthin fahren und Urlaub machen, wenn Segen gestorben ist. Das habe ich dann auch gemacht. Und auf der Rücktour bin ich dann in Darmstadt vorbeigekommen. Und wir waren ja, Astrid und ich waren 2 Jahre zusammen auf der Marienhöhe. Und es war eine schöne Zeit. Und in der Nähe von der Marienhöhe ist der Frankenstein. Das ist eine Burg dort, ungefähr eine Viertelstunde von der Marienhöhe mit dem Auto dort hinzufahren. Und der Frankenstein war für Astrid und mich unser Ort. Oftmals ist es so, dass man in der Beziehung so bestimmte Orte hat, die irgendwo besondere Bedeutung haben. Wenn man da hinkommt, dann weiß man, das ist damit verbunden. Und das war bei uns der Frankenstein. Auf dem Frankenstein haben wir uns befreundet. Das erste Mal, wo wir uns verliebt haben. Dort habe ich ihr gesagt, dass ich sie lieb habe und dass wir uns befreundet haben. Dann, ein Jahr später, der Frankenstein war der Ort, wo ich ihr den Heiratsantrag gemacht habe. Und sie ja gesagt hat. Ja. Und dann ein Jahr später wieder war der Frankenstein der Ort, wo wir nach unserer standesamtlichen Hochzeit im Restaurant oben auch gegessen haben. Also wenn wir auf den Frankenstein gefahren sind, dann war das immer so die Erinnerung an den Beginn unserer Freundschaft und den Beginn und unsere Verlobung und all das, was damit zusammenhängt. Und übrigens war es auch so, beim ersten Mal, als wir hochgefahren sind, als wir uns befreundet haben, habe ich Heritage laufen lassen. Das ist so eine adventistische Musikgruppe, die ich damals immer gern gehört habe. Und da war ein Lied, was so gesagt hat, Herr, ich komme jetzt zu dir, um dir zu danken. Ich komme jetzt nicht mit irgendwelchen Anliegen, sondern ich danke dir für die tausende Male, wo du meine Gebete erhört hast. Und jetzt komme ich mit dir zu reden, um dir zu danken und dass ich für all die anderen Dinge von früher und ja. Und dieses Lied war auch unser Lied so. Ja? Ja, das hat genau auf unsere Situation damals gepasst. Ja, wir waren frisch verliebt und wir haben uns befreundet und wir haben Gott gedankt. Ja. Auf jeden Fall, als ich zurückgefahren bin von meinem Urlaub jetzt, vor ein paar Wochen, bin ich da vorbeigefahren. Und dann habe ich mir gesagt, ich fahre jetzt zum Frankenstein hoch. Und ich wusste schon, das wird nicht leicht. Ja. Und auf dem Weg hoch habe ich Heritage angemacht und dieses Lied laufen lassen. Ja. Und da kommen natürlich auch wieder Assoziationen und Gefühle hoch. Und dann bin ich zum Frankenstein oben, zu den verschiedenen Punkten auf dem Burg Frankenstein gegangen. An der Stelle haben wir uns befreundet. An der Stelle habe ich auch einen Heiratsantrag gemacht. Und dann da haben wir gegessen. Das war schmerzhaft. Ja. Aber ich habe es gemacht, weil ich mir gesagt habe, und als ich wieder runtergefahren bin und als ich dann wieder auf der Autobahn war, es hat gut getan.
Es hat gut getan.
Verheilsam. Ja, es war heilsam. Ja. Da oben zu sein, das war schwer. Ja, das war schwer. Aber hinterher ist das auch ein bisschen, ja, auch die Tränen, die vielleicht geflossen sind, das tut gut. Und das hilft, dem Schmerz sich zu stellen. Und je stärker, je schneller und je intensiver man sich dem Schmerz stellt und diesen Situationen stellt, desto leichter wird es hinterher.
Es wird dir heute leichter fallen, dahin zu fahren?
Ja, natürlich. Mhm. Genau. Also wenn ich jetzt wieder hochfahren würde, natürlich wären die Erinnerungen da, aber das starke Gefühl des Schmerzes würde nicht mehr so sein wie beim ersten Mal. Es würde schon leichter sein. Ja. Und wenn ich jetzt das Leaf and Heritage höre, ist es leichter. Ja. Mhm. Die Wunde ist zwar noch da, aber dieser starke Schmerz hat schon nachgelassen.
Mhm. Ja. Der zweite Meilenstein wäre das. Der erste wäre also, dass man man akzeptiert, dass es so ist. Ja. Und das zweite wäre, diesen Schmerz nicht zu verdrängen, ja, sondern bewusst auch die Konfrontation mit diesem Schmerz
zu suchen. Ganz genau, richtig. Ja, ja. Natürlich, bei mir war es jetzt so, ich habe auch immer durchaus das Maximum des Schmerzes gesucht. Wenn jemand merkt, ich schaff's nicht, dann kann er ruhig auch, und das ist auch nicht verkehrt, auch eine Zeit lang das zurückhalten. Ich hätte nicht vorbeifahren müssen. Wenn ich merke, ich kann es nicht, okay, dann fahre ich vielleicht 2 Monate später mal hin. Mhm. Ja? Wenn der Gesamtschmerz schon, der Gesamtsituation sich schon ein bisschen erleichtert hat. Also jeder muss dann selbst merken, wie geht es. Aber wir sollten es tun. Wir sollten es tun, sich in die Situation hineinzubegeben.
Ja, ja, ich stelle mir das so schwer vor, wie es klingt, wenn du das sagst. Mhm. Ja. Wenn du jetzt weitergehst, sagst, ich meine, heute ist es für dich leichter, diese Dinge, also die Dinge, die du schon gemacht hast, sozusagen, mit denen du dich konfrontiert hast, die sind heute nicht mehr so schlimm, so schmerzhaft für dich.
Ja.
Das sind wahrscheinlich mehrere besondere Punkte im Leben, wo du sagst, die Situation, die muss ich konfrontieren, damit es danach leichter wird.
Manchmal kann es übrigens auch passieren, dass man überraschend mit solchen Dingen konfrontiert wird. Mhm. Ja, zum Beispiel, dass man irgendwo ein Lied hört oder irgendwo etwas sieht. Ja, letztens habe ich im Computer ein paar Bilder angeguckt und auf einmal kam ich zufällig auf ein Bild von Astrid, ja, wo auf einmal so ein Flashback kam, ja, und auf einmal gefiel mich über Mann. Aber manchmal kann es auch nicht nur geplant sich dem Schmerz hingeben, sondern auf einmal auch plötzlich was ergeben. Und selbst da sage ich, okay, ich lasse es zu, ja, und ich blockiere es nicht. Ja.
Ist, glaube ich, gar nicht so einfach, ne? Denn irgendwie, also ich meine, in dem Fall, das war deine Ehefrau, du hast ja quasi also jeden Tag mit ihr, du hast sie alles geteilt mit ihr. Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es geht, dass diejenigen sozusagen aus, also wie ich meinen Alltag weiterlebe, wenn ich plötzlich denke, meine Frau ist nicht mehr da. Also
ich werde
automatisch konfrontiert.
Genau, und das ist der dritte Punkt, der dritte Meilenstein. Passe deinen Alltag an ein Leben ohne den geliebten Menschen an. Das heißt, wenn ich nicht akzeptieren will, dass das passiert ist, werde ich meinen Alltag nicht anpassen, weil ich das nicht akzeptiere, die Realität. Aber wenn ich es akzeptiert habe und wenn ich weiß, sie ist nicht mehr da, was nützt es, wenn ich ihr Bett und ihre Sachen alles da noch liegen lasse? Das aufzuräumen, das wegzuräumen, den Alltag anzupassen. Ja? Jetzt auch, was ich muss mir, das ist teilweise unausweichlich, ich muss mich daran gewöhnen, allein zu schlafen, zu kochen, einen Haushalt zu machen, spazieren zu gehen, den Garten zu bearbeiten. Man muss sich daran gewöhnen, diese Dinge zu tun, aber man kann es auch bewusst tun. Ja, dass man bewusst den Alltag, natürlich ist es für mich auch ein Segen, dass unsere Tochter noch da ist. Wenn ich nach Hause komme, dann ist das Haus nicht leer. Wenn ich nach Hause kommen würde und das Haus wäre komplett leer, das wäre schon noch schwieriger. Ja? Dass man alle Bereiche, die Arbeit, die Freizeit, das geistige Leben, was man ja alles miteinander geteilt hat, dass man da jetzt das neu orientiert. Ja. Und das bedeutet auch, zum Beispiel Astrids Kleidung jetzt. Ne? schauen, was machen wir jetzt damit. Ne? Gestern haben wir gerade den Schuhschrank, wir haben einen großen Schuhschrank, ja, haben wir gerade gestern durchgeguckt. Ne? Und dann haben wir eine ganze Reihe Schuhe von Astrid geschaut, welche Schuhe, viele Schuhe, die sie getragen hat, kann man wegtun, im Atra-Container. Ein paar Schuhe sind noch neu oder neuwertig, die kann man vielleicht noch irgendwo jemanden, kann es noch brauchen. Aber allein das auszuräumen und dann einfach so, ja. Das heißt, einen neuen Alltag zu kreieren, ja, der jetzt halt ohne sie geht. Manche glauben, ja, wenn ich das mache, dann verrate ich ja die Liebe an meinen Menschen, an meine geliebten Menschen. Aber es ist nicht so. Meine Liebe zeigt sich nicht daran, dass ich an dem festhalte, dass ich mich der Realität nicht stelle, sondern meine Liebe zeigt sich daran, dass meine Liebe in Erinnerung mit dem Menschen bleibt. Ja. Aber die Gegenwart muss ich ohne diesen Menschen leben jetzt.
Mhm. Ich stelle mir trotzdem unendlich schwer vor, also diese Dinge zu machen, also ja. Gerade auch so einen Kleiderschrank auszuräumen oder sowas. Würdest du sagen, dass es die Reihenfolge, in der du das gerade beschrieben hast, diese Meilensteine, ist sinnvoll, die so durchzugehen?
Ja. Also wenn man sich dem, also zum Beispiel dieses Ausräumen ist auch ein Teil des Schmerzes widerstellen. Ich stelle mich dem Schmerz. Mhm. Aber je eher ich mich dem Schmerz gestellt habe, je schneller ich die Phase 2 mache. Die Phase 2 ist dann für mich ganz entscheidend. Die habe ich sehr früh und sehr intensiv, sofort nach dem Tod von Astrid, habe ich das bewusst gemacht. Dann ist die Phase 3 leichter. Mhm. Denn wenn ich schon mich dem Schmerz schon sehr intensiv und bewusst gestellt habe, dann wird der Schmerz dadurch automatisch weniger. Und wenn der Schmerz über den Verlust schon nicht mehr auf 80% oder 90%, sondern nur auf 50% liegt, dann fällt es mir leichter, den Kleiderschrank auszuräumen, mhm. als wenn er noch bei 90% ist. Ja? Deswegen, wenn ich den Kleiderschrank am nächsten Tag nach dem Tod ausräumen wollte, das würde nicht gehen. Das würde nicht funktionieren. Ja? Mhm. Deswegen, wenn man schon sich dem Schmerz stellt, dann kann man auch das Leben Schritt für Schritt, dieses Anpassen des Lebens ist Schritt für Schritt. Das geht nicht alles auf einmal. Ja? Und da kann man immer so viel, wie es wieder geht, wie es wieder gut ist, das kann man selbst justieren, mhm. wie viel.
Ja. Und das ist ja so, ich meine, Astrid war über viele Jahre oder ist ja immer noch Teil deines Herzens.
Ja.
Also da sind ja so viele Erinnerungen, so viele Dinge, die ihr gemeinsam gemacht habt. Also ist es so, dass man mit dem Tod diese Beziehung trennt? Gibt es die nicht mehr oder ist die trotzdem immer noch da?
Genau, das ist ganz wichtig, der Meilenstein 4. Meilenstein 4 heißt, verabschiede dich von der Beziehung zu diesem Menschen. Zieh die emotionale Energie zurück, die du in diese Beziehung investiert hast und investiere sie neu. Das heißt, wenn man als Ehepaar zusammenlebt, dann investiert man ja in die Beziehung. Mhm. Man investiert emotionale Energie. Die Liebe ist da. Und je größer die Liebe, desto größer ist auch der Schmerz. Aber die Beziehung, wie sie war zu Astrid, wird nie wieder so sein. Die Beziehung bedeutet ja, wir haben uns angeschaut, wir haben uns angelächelt, wir haben uns berührt, wir haben Erinnerungen geteilt. Ja, das heißt, diese Beziehung ist nicht mehr da. Ich kann höchstens noch ein Bild von ihr angucken, aber ich kann sie nicht mehr in den Arm nehmen. Es geht nicht mehr. Das bedeutet, die Art der Beziehung zu Astrid verändert sich. Die Art der Beziehung ist nicht mehr in der Gegenwart, sondern meine emotionale Energie in die Beziehung zu Astrid ist jetzt in Erinnerung. Mhm. In dem Schönen, was wir erlebt haben. Und so ein bisschen hat Astrid das auch schon vorweggenommen, bevor sie starb, hat sie gesagt, wenn ich gestorben bin, dann seid nicht traurig, sondern seid dankbar für das, was Gott für uns getan hat. Natürlich bin ich trotzdem traurig. Sie hat damit nicht gemeint, trauer nicht. Wir trauern. Aber das heißt, sich von dem Schmerz des Verlustes neu zu orientieren. Das Leben geht weiter. Und die emotionale Energie bedeutet, dass ich dann wieder in neue Situationen und neue Menschen wieder investiere. Das heißt, dass ich dann wieder neue Dinge tue, dass ich neue Menschen kennenlerne oder Menschen, die ich kenne, wieder da die Beziehungen pflege, in der Gemeinde, in der Verwandtschaft, von Freunden mit Freunden. Das heißt also, dass man die emotionale Energie von der Beziehung, wie sie war, da rauszieht, bewusst umlenkt. Und zwar ein Teil der Energie, dieser emotionalen Energie, geht in dieses Festhalten der Erinnerung. In Erinnerung wird bis zu meinem Lebensende, wenn Jesus wiederkommt oder wenn ich sterbe, wird diese schöne Erinnerung, diese emotionale Bindung an sie in der Erinnerung bleiben. Aber nicht mehr in der Art der Beziehung, wie man in meinem Leben den Menschen das hat. Mhm. Ja. Und das ist einfach wichtig. Erst wenn man seinen Alltag neu sortiert, wenn man Schritt 3 gegangen ist, kann man auch emotional neu investieren ins Leben und auch die Art der Beziehung zur verstorbenen Person emotional in die richtige Bahn lenken. Mhm. Ja. Das ist zum Beispiel auch wie wenn jemand, was ich eben schon mal sagte, dass das Zimmer des Kindes, was gestorben ist, nicht ausräumt. Dann tut man seine emotionale Energie immer noch versuchen, an das Kind zu binden. Und man ist nicht frei für, man ist blockiert für das Leben. Aber Gott möchte und auch Astrid wollte, dass ich ein gutes, glückliches Leben weiterführe. Wenn ich das ohne sie weiterführen soll, dann kann ich nicht immer nur an der Bindung, an der persönlichen, gegenüberstehenden Beziehung zu ihr festhalten, sondern die Beziehung muss sich verändern und ich muss wieder Energie in das Leben hinein investieren. Mhm. Das ist wichtig.
Man würde also nicht sagen, also ist wahrscheinlich falsch ausgedrückt, man würde wahrscheinlich nicht sagen, die Beziehung ist gestorben, wäre wahrscheinlich falsch, oder?
Nein.
Sondern sie ist irgendwie immer noch da.
Sie muss auf einer anderen Ebene weitergeführt werden. Mhm. Ja. Das heißt, das Persönliche muss man abschneiden und davon muss man sich verabschieden. Ich kann sie nicht mehr umarmen, ich kann sie nicht mehr mit ihr reden. Ich behalte sie in Erinnerung und das ist für mich das, was gut tut. Und das darf ich. Hier darf ich investieren in die Erinnerung, in die schöne Erinnerung, an die Dankbarkeit, was Gott uns geschenkt hat, an die schöne Zeit, die wir zusammen haben durften. Da darf ich investieren. Mhm. Und natürlich dann auch wieder in neue Menschen. Dann kann ich auch in neue Menschen investieren.
Ja. Hat es dir eigentlich geholfen in der Zeit, also in deinem Trauerprozess sozusagen, also der fing ja nicht an, nachdem deine Frau gestorben war. Du hast ja irgendwie schon, also du hast ja schon vorher die Gewissheit, schon einige Wochen, glaube ich, dass deine Frau sterben wird.
Ja.
Hat dir das geholfen, diese Zeit vorher?
Ja, richtig. Auf jeden Fall hat das geholfen. Und zwar Mike Tucker beschreibt in seinem Buch »Mit dem Morgen kommt die Freude«, dass es so etwas gibt wie eine antizipierte Trauer. Das bedeutet, dass wenn jemand langsam stirbt, wie Astrid, dass in dem Moment, wo man weiß, der andere wird sterben, das war bei uns Mitte November, dass man dann bei mir auf jeden Fall die Trauer schon beginnt über diesen Menschen, während er noch lebt. Und das ist für einen erstmal sehr komisch. Ja? Er sagt sogar, manche Leute haben dann bei Gefühle, dass sie sich verraten oder dass sie meinen, weil wie kann ich über einen Menschen trauern, der noch lebt? Ja? Aber es ist normal. Ja? Und weil aber der Trauerprozess bei mir eigentlich schon im November begonnen hat, als Astrid dann wirklich starb, war es für mich leichter. Mhm. Weil ich schon ein Stück weit dieses Trauerprozesses, schon diesen Schmerz und das Schmerz zulassen und so weiter schon alles vorher erlebt habe. Und auch ich mit Astrid gemeinsam teilweise auch das durchgemacht habe, war es dem Moment, wo sie gestorben ist, für mich leichter. Ja? Und das muss man wirklich sagen, dass diese vorgezogene Trauer eine Hilfe sein kann. Ja. Natürlich war es auch noch eine Hilfe, die positive Einstellung von Astrid dazu, auch zum Tod. Und natürlich auch die Bibel. Wenn die Bibel sagt, wenn Paulus sagt, dass wir wissen, dass wir auferstehen werden, und dann sagt er in 1. Thessalonicher 4, so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Das heißt, dass die Gewissheit der Auferstehung und dass ich weiß, Astrid ist erlöst und wir werden uns wiedersehen, das gibt eine unglaubliche Kraft. Mhm.
Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass so ein Gefühl auf und ab ist. Also ich kann mich da nicht reindenken, wenn ich versuche, mir das vorzustellen, also wie ich damit umgehen würde. Das löste auch schon Schmerzen in mir aus, ja, wie das so war. Und ich kann mir vorstellen, ich meine, du hast die Zeit mit deiner Frau intensiv gerade in diesen letzten Wochen verbracht? Also ihr konntet euch eigentlich jeden Tag verabschieden voneinander.
Ja, richtig. Ja, man, das war auch so ein bisschen, es gab ein zweites Phänomen, was Mike Tucker in seinem Buch erwähnt, das ist das Lazarus-Phänomen, was auch bei Astrid ziemlich stark war. Und zwar, dass er sagt, gerade bei Sterbenden ist es manchmal so, dass sie einen Tag, es ihnen ganz schlecht geht, man denkt, sie sterben. Und am nächsten Tag sind sie ganz fit, ja, und voller Energie. Ja, und das war bei Astrid öfter, dieser Wechsel. Und das war natürlich emotional schwierig. Ja, das hat das Ganze auch wieder schwieriger gemacht. Und auch, weil wir, seitdem sie bettlägerig war, damit gerechnet haben, sie hätte jeden Moment sterben können, dass sie sich jeden Abend verabschiedet hat, dass sie sagte, kann sein, dass ich morgen früh nicht mehr lebe. Ja? Und wenn man sich 7 Wochen lang jeden Abend verabschiedet, ist das auch nicht einfach. Ja? Von daher, wir hatten ein paar Sondersituationen, die teilweise das leichter gemacht haben, aber teilweise auch das schwieriger gemacht haben. Aber das Wichtigste ist, Gott hat uns begleitet. Ich kann im Rückblick jetzt sagen und sehen, bis hierher, wo ich jetzt stehe, Gott hat das geführt, ja, Gott hat Kraft gegeben. Ich bin noch auf dem Weg in der Trauerbewältigung. Ich bin noch nicht am Ende angekommen, aber es ist schon relativ weit. Ja, ich denke, in dieser 4. Phase bin ich schon mit dabei. Und es wird dann noch stärker werden, auch die Energie wieder neu zu investieren. Aber ich kann schon sehen, wie Gott auch die Gefühle des Schmerzes und der Trauer gefüllt haben mit Liebe, mit Trost, mit Dankbarkeit, mit Vertrauen in Gott und auch schon wieder ein ganzes Stück mit Freude und mit positiven Gedanken über Gott und über Astrid. Ja.
Das, glaube ich, ist auch ganz deutlich sichtbar geworden, also in eurem Leben gerade in der letzten Zeit, also wie Gott euch begleitet hat. Also du kannst sagen und ich, der ich das gehört habe, ich kann sagen, also Gott war euch so nah. Man sieht genau seine Spuren, was er gemacht hat, auch in diesem letzten Jahr oder auch in diesen letzten Wochen, ganz besonders mit Astrid. Und so können wir sagen, wir haben eine Hoffnung über den Tod hinaus.
Ja.
Also Jesus Christus hat den Tod überwunden und deswegen haben auch wir keine Angst mehr vor dem Tod. Also Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, in Christus Jesus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, sagt er. Denn für ihn liegt die Krone des Lebens bereit. Und diese Hoffnung haben wir auch bei Astrid, das dürfen wir wissen.
Ja.
Und es wird uns, glaube ich, auch viel Kraft und viel Mut geben in den letzten Tagen, die jetzt vor uns liegen. Wenn wir wissen, es werden wieder Märtyrer kommen, es wird wieder Todesfälle geben. Gott wird einige vorher zur Ruhe legen, einige werden plötzlich sterben in den letzten Turbulenzen. Und das ist, glaube ich, gut und hilfreich, dass wir uns heute schon so Gedanken machen, wie geht man damit um. Und ich bin dir unendlich dankbar, dass du jetzt heute hier gesessen hast mit mir zusammen, dass wir über dieses Thema sprechen konnten und von dir lernen konnten, wie du damit umgegangen bist. Denn ich glaube, es wird uns eines Tages noch sehr zum Segen werden, wenn wir in der gleichen Situation stecken. Danke dir.
Ja, ich danke auch.
Und auch vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart, dass ihr euch die Sendung mit uns angeguckt habt. Ich bin sicher, es ist auch euch zum Segen geworden. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Sendung wiedersehen. Gottes Segen. Bis bald.
Gottes Segen.